Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Schaaf.
Ein herzliches Willkommen auch von mir im Trauma at Work Podcast. Ich freue mich ganz besonders, das Jahr mit dir, Bodo, als Gesprächspartner zu beginnen. Liebe Grüße nach Emden.
Vielen Dank, liebe Ivana. Ich freue mich, dass wir uns auf diesem Wege wiedersehen und ja, hoffentlich spannende Themen miteinander bewegen können. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Wiedersehen ist schon mal ein gutes Stichwort, denn tatsächlich hat unsere Begegnung auch was mit dem Podcast zu tun, ist mir nämlich nochmal aufgefallen. So ganz entfernt ist es ja so, also unsere erste Begegnung war 2014, da hatte die Margret Rasfeld eine Konferenz gemacht, da warst du auch. Ich war auch dort und du hattest damals so ganz begeistert von deiner Klosterzeit erzählt und unter anderem auch von der Coaching-Ausbildung bei der Monika Kilp. Und das hat mich damals so inspiriert, dass ich da auch meinen Weg gefunden habe, ne, zu meiner Coaching-Ausbildung mit Monika und letztendlich ja dann auch noch das systemisch Führen beim Team Benedikt gemacht habe und so auch zum Kloster den Weg gefunden habe. Und tatsächlich durch eine Begegnung mit Pater Anselm ist dann bei mir diese Idee zu dem Podcast gekommen. Also faktisch ist also unsere Begegnung sozusagen wie so am Anfang von dieser Kette.
Ja, dann scheint ja das Umfeld der Benediktiner durchaus fruchtbarer Boden zu sein, auf dem etwas wächst.
Ja, das hatte ich mir damals aber auch gedacht. Ich dachte, wenn jemand so toll über Wirtschaft redet, dann muss das irgendwie ein super Umfeld sein. Also das hat sich jedenfalls bestätigt. Ja, Bodo, ich darf dich ganz kurz vorstellen. Du bist Geschäftsführer bei der Upsalzboom Hotel und Freizeit GmbH und Co. KG. Diese wunderbare Hotelkette, muss ich ja dazu sagen, liegt im schönsten Bereich für mich Deutschlands, nämlich immer schön an der Küste, ne, Nord- oder Ostsee. Und du bist aber auch gefragter Vortragender und hast auch schon mehrere Bestseller geschrieben. Und du gehst mit deinem Anspruch an Führung weit über klassische Führungskonzepte hinaus. Also so nehme ich auf jeden Fall deinen Ansatz wahr. Und du verbindest innere Reife, Bewusstsein und eine menschenzentrierte Unternehmenskultur zu einem praxisnahen Modell. Und das führt dann, wenn ich das so richtig verfolge und auch in deinen Büchern lese, zu resilienteren Organisationen und vor allen Dingen auch erfüllteren Menschen bei der Arbeit. Und daran würde ich gerne anknüpfen in unserem heutigen Gespräch. Und natürlich auch um die Frage, wie es in dem Zusammenhang natürlich auch mit dem Umgang mit traumatischen Erfahrungen und mit Krisen geht. Und zunächst einmal hat mich aber jetzt tatsächlich interessiert, wie denn jetzt dein Berührungspunkt zum Kloster war. Also wie war dein erster Kontakt?
Der Begriff, der mir dort gerade in den letzten Monaten nochmal dazu bewusst geworden ist, ist Gnade. Mhm. Weil es gibt ja sehr viel, über das wir nicht verfügen können, so auch nicht darüber, welche Menschen uns begegnen. Wir können sehr wohl darüber verfügen, was wir aus dieser Begegnung machen. Und so war es letztendlich auch mit einer Begegnung vor über 12, 13 Jahren, ja fast 15 Jahren, dass ich ein Interview hatte mit einer Redakteurin einer Wirtschaftszeitung. Und als Dankeschön für dieses Interview benannte sie einen gemeinsamen Bekannten, den wir hatten, nämlich Anselm Grün, den ich bis da nur einmal persönlich gesehen hatte. Und sie hatte mir daraufhin ein Hörbuch geschenkt, Spirituell Führen, mit Benedikt und der Bibel hieß das. Mhm. Und dieses Hörbuch, das habe ich mir im Angesicht der negativen Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung, die wir damals gemacht haben, dann einmal angehört und fühlte mich angesprochen. Da bin ich mit in Resonanz gegangen. Und habe mich danach erkundigt, ob es denn zu diesem Thema Spirituell Führen nicht nur ein Hörbuch, sondern auch ein Seminar gibt. Und das gab es tatsächlich damals im Stadtkloster der Benediktiner. fand noch das letzte Seminar Spirituell Führen mit Anselm Grün und Friedrich Astländer statt. Und so hat mich dieses Hörbuch dorthin geführt.
Nach Würzburg.
Nach Würzburg, ja.
Und da gehen wir gleich nochmal weiter drauf ein. Auch der Weg zu deinem heutigen Führungsverständnis ist ja auch ein Erkundungsweg. Und du nennst dich selber Upstalsboma. Und was genau verbindet ihr damit, wenn ihr euch Upstalsboma oder Upstalsboomerin nennt?
Ich glaube, dafür kann es hilfreich sein zu verstehen, was Upstalsboom für die Ostfriesen bedeutet. Das ist ja eine sogenannte Thingstätte, die für die friesische Freiheit steht. Lieber Tod als Sklave ist so die Aussage, die damit einhergeht. Und die Ostfriesen, die haben vor 1200 Jahren damals schon sich frei machen können von den äußeren Zwängen, dem Kaiser etc. pp. Und der Name unseres Unternehmens ist entstehungstechnisch verbunden mit einem Hotel, das so hieß. Und meine Eltern haben sich mit diesem Namen beschäftigt und mit dieser Geschichte Upstalsboom beschäftigt, die Friesen wirklich prägt. Und der Upstalsboom ist ja dieser Ort, der für die Ostfriesen nach wie vor extrem wichtig ist und wofür er steht, und haben das für gut empfunden. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann ging es für mich als Kind beim Spielen schon immer um diesen Begriff der Freiheit. Ich erinnere mich, dass ich mit meinen besten Freunden Cowboy und Indianer oder Kreuzritter oder Ritter gespielt habe. Und die Geschichte, diese Heldenreise, die wir dort unbewusst immer wieder übertragen haben in unsere Kindheit, war das jemanden befreien aus der Gefangenschaft. Und auch ich als Kind im Kindergarten habe mich immer unter Maschendrahtzaun hindurchgebuddelt und bin dann ausgebrochen. Also das Thema, der Begriff der Freiheit war ein ganz wesentlicher, nicht nur für mich als Kind, nicht nur für die Ostfriesen und Friesen, sondern später auch bei dem, was ich bewege. Es handelt sich ja immer noch um den Begriff der Freiheit, aber eben nicht mehr um den der äußeren Freiheit, sondern sich innerlich frei machen zu können von dem, was uns als Mensch belastet im Außen. Und so schließt sich ein Kreis. Ja, also dieser Begriff Upstalsboom steht sehr stark für den Begriff Freiheit. Und das ist durchaus etwas, wofür wir uns menschlich und persönlich, aber auch unternehmerisch und was unsere Wurzeln angeht, sehr verbunden fühlen.
Da steckt jetzt schon unglaublich viel drin, sich innerlich zu befreien. Da steckt aber dann natürlich auch drin, unfrei zu sein.
Ja, unfrei zu sein mit Blick auf die Gefühle und auch die Gedanken, die uns manchmal gefangen nehmen oder von denen wir uns gefangen lassen, weil wir uns damit identifizieren. Und mein Zwei-Wort-Satz, der das zum Ausdruck bringt, wofür ich jeden Tag aufstehe, heißt ja Menschen stärken. Und wofür steht dieses Menschen stärken? Menschen dabei zu unterstützen, abends aufrechter nach Hause zu gehen, als sie morgens gekommen sind, nicht weil ich sie aufrichte, sondern weil sie selbst dazu in der Lage sind, sich aufzurichten, weil sie sich selbst gegenüber aufrichtig sind, also bereit sind, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und darüber dann auch Vertrauen zu entwickeln. Und dazu gehört auch, die Menschen aus der Opferrolle heraus in die Eigenverantwortung zu führen, aus der Angst heraus zurück ins Vertrauen zu führen. Es geht also immer darum, jemanden aus etwas herauszuführen. Und wohin ist ja die Frage, wenn ich über diese Führung spreche? Dann ist der Anspruch, den ich mit dem Wohin und Wofür verbinde, einer, der sich in der ethischen Philosophie Eudaimonia nennt, der sich bei den Wüstenvätern und Müttern, die vor 1800 Jahren in das Getes gelebt haben, also die Frühmönche, über den Begriff Heschida zum Ausdruck gebracht wird oder in der stoischen Philosophie über den Begriff der Atraxia zum Ausdruck gebracht wird, kurz die innere Freiheit jenseits äußerer Faktoren. Also wie bewahre ich mir meinen inneren Frieden, meine Herzensruhe jenseits äußerer Faktoren? Heute würden wir profan und einfach ausgedrückt Resilienz sagen, das greift mir nicht weit genug, weil Resilienz bezieht sich ja vielleicht doch eher auf das Außen. Und diese Eudaimonia bezieht sich auch auf das, was in uns geschieht, nämlich Gedanken und Gefühle. Die Wüstenväter haben von den Dämonen gesprochen. Also wie begegne ich, ja, wie begegne ich dem, zu dem ich gemacht worden bin, durch das, was ich erfahren habe. Es geht ja auch um den Weg vom Haben wollen zum Sein können. Und das ist eigentlich das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Wir haben Meinungen, wir haben Sichtweisen, wir haben Verletzungen, wir haben Gedanken, wir haben Gefühle. Aber all das, was ich habe, bin ich ja nicht, sondern ist in mir. Und was in mir ist, kann ich auch, davon kann ich mich innerlich frei machen. Und da bewegt sich dieses Freiheitsbild, über das ich hier gerade spreche.
Ja, da steckt auch viel drin, was mir auch durchaus schon über den Weg gelaufen ist bei Frankl. Da geht es ja auch ganz stark um das Sein können. Und was mir aufgefallen ist, also du sagst ja auch, durch das, was wir erlebt haben, ja, oder durch das, was uns geprägt hat. Und als ich deine Biografie nochmal gelesen habe auf eurer Seite, da fiel mir dann auf, dass du das auch so über Meilensteine angegeben hast, ja, genau über diese sehr prägenden Erfahrungen in deinem Leben. Und da ist ja als allererste dann mit dem, ja, mit der Jahreszahl 1998 deine Entführung genannt, was ja genau die Unfreiheit ist, ja, aber die man ja von außen gewaltvoll auferzwungen bekommen hat. Und wo du aber auch in deinem Buch Die stille Revolution das, was du gerade gesagt hast, so schön auch nochmal beschrieben hast, dass du dort dennoch über deine Gefühle und über deine Gedanken ja Macht hattest.
Ja, was ist denn Unfreiheit? Unfreiheit bedeutet ja, dass Menschen die Macht haben, von außen dich irgendwie einzugrenzen, oder Gedanken die Macht haben, dich einzugrenzen oder zu begrenzen. Zu begrenzen, ja, in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage. Aber Viktor Frankl, den du gerade benannt hast, der sagt ja auch, die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben, ist es, sich zu den Dingen so oder so einzustellen. Das heißt, das ist ja das, worüber ich wirklich verfügen kann, was in meiner Macht steht, was damit auch in meiner Verantwortung liegt. Und wenn ich dieser Verantwortung gerecht werden will, dann treffe ich eben die Entscheidung für diese innere Freiheit gegenüber den äußeren Faktoren. Und du hast die Entführung angesprochen. Natürlich haben dort Menschen Macht auf mich ausgeübt, dadurch allein, dass sie mich mit dem Tod bedroht haben. Aber in dem Moment, und das ist eigentlich so die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, indem ich annehme, was ist, und das war bei der letzten Scheinhinrichtung dieser Entführung so, dass ich in dem Moment, in dem ich den Tod angenommen habe, die Menschen die Macht über mich verloren habe. Also sie hatten nichts mehr gegen mich in der Hand, womit sie mich erpressen konnten, wenn du so willst. Und das war ein sehr befreiender Gedanke, trotz aller Gefangenschaft im Außen. Mhm. Das war wirklich so, diese Schwelle zu übertreten, das Unvorstellbare anzunehmen. Also der Mensch, so drei Quellen der Angst, die auch Viktor Frankl beschreibt, Angst vor Schuld, Angst vor Leid und Angst vor Tod. Ja, das Spannende ist nur, wir versuchen permanent davor zu flüchten, aber es gibt kein Leben ohne Leid, Schuld und Tod. Also anstatt permanent davor zu flüchten, dürfen wir lernen, damit zu leben oder es vielleicht sogar zu nutzen für spirituelles Wachstum. Also das ist Bewusstsein, Bewusstsein entwickeln. Und dafür ist das Leben ganz wunderbar, wenn ich nicht den Anspruch hege, dass das Leben nur Warmduschen bedeutet, sondern ich erkenne, es gibt auch kalte Duschen, dann nutze ich diese kalten Duschen eben genau dafür, um spirituell zu wachsen. Das heißt, das Unbewusste bewusst zu machen. Und dafür sind diese Themen ein ganz großes Geschenk. Ja, ich war jetzt letzte Woche im Kloster und mittwochs, da habe ich mit Teilnehmerinnen zum Thema Selbstführung gearbeitet. Wir haben über Krisen gesprochen, wir haben über Vergebung gesprochen, wir haben über den Tod natürlich auch gesprochen. Und Anselm hatte dann zum Mittagsgebet nochmal etwas gesagt: Ich wünsche euch ein Leben, in dem euch der Gedanke an den Tod nie verloren geht. Momentum mori. Also es ist erst der Gedanke an den Tod, der unserem Leben tatsächlich den Wert vermittelt. Mhm. Weil sonst ist es beliebig und wir verdrängen den Tod in unserer Gesellschaft, so gut es nur irgendwie geht. In anderen Kulturen, Indien, ist das überhaupt nicht so. Da ist das sehr präsent. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da vielleicht auch die Begrenztheit des Lebens für die Fülle des Lebens, als Fülle des Lebens, als Möglichkeit zur Fülle des Lebens zu verstehen. Mhm. Und sich dessen immer wieder bewusst zu werden. Und da komme ich eben zu diesem Gedanken dieser Unfreiheit. Die Unfreiheit entsteht aus einer Angst vor etwas heraus. Die Angst ist gefräßig, die Angst begrenzt mich. Und es geht letztendlich darum, nicht, oder es führt kein Weg an der Angst vorbei, sondern nur durch sie hindurch.
Ja, das kann jemand, der durch Krisen durchgegangen ist, gut nachvollziehen. Und ich möchte mal noch auf einen Aspekt eingehen, den du jetzt gerade genannt hast, nämlich die Fülle des Lebens. Und ich kann ja nur von dem, was ich aus deinem Buch gelesen habe, sprechen. Ne? Verstehe, dass für dich vorher Fülle etwas völlig anderes bedeutet hat als heute.
Ja.
Und wie würdest du diesen Weg, weil das ist ja dann der Wachstumsweg, ne? Der eigentliche, auch diese Fülle anders zu verstehen. Wie würdest du das heute sehen?
Ja, das ist dieser Weg vom Haben wollen zum Sein können. Also die Fülle im Haben ist etwas total anderes. Also das Haben wollen ist der Feind des Sein Könnens. Also die Fülle im Außen hindert uns ja, wenn du so willst, daran wirklich sein zu können. Das erleben wir ja im Alltag. Ne? Was haben wir nicht alles und wie viel Aufmerksamkeit und Zeit kostet uns das, was wir haben und hindert uns daran, das zu sein, was wir wirklich sind. Mhm. Und diese Fülle, die ich heute betrachte, ist wirklich die Fülle des Seins, jenseits des Habens. Dass ich sich selbst zu genügen, nicht sich zu flüchten. Ja, wir haben so viel Fülle in uns, so viel, was dessen wir uns so unbewusst sind. C.G. Jung spricht ja von diesem Unbewussten, ne? Von dem oberflächlichen Unbewussten, von dem Individuellen, von dem Persönlichen, von dem Kollektiven. Und die Aufgabe ja auch jedes Psychotherapeuten, kann ich ja vielleicht übersetzen, das Unbewusste bewusst zu machen. Und das ist schon die Fülle, sich des Unbewussten bewusst zu werden. Und das ist unermesslich. Hm. Einfach das Leben, das mir begegnet, die Welt, wie ich sie sehe, als Katalysator, als Möglichkeit dafür zu verstehen, sich selbst zu erfahren und sich selbst ein Stück weit kennenzulernen. Immer mit dem Ziel, dass je besser ich mich kennenlerne, ich weiß, was ich liebe, ich weiß, was ich kann und ich weiß, wofür ich stehe, mich mit dem Umfeld hinzugeben. Also der Weg zum Sinn führt ja über die Selbsttranszendenz dessen, was mir als Mensch wichtig ist. Solange ich nur um mich selbst kreise, ja, bin ich ja noch nicht da, wo es zumindest meinem Empfinden nach hingehen darf. Dann bleibe ich ja bei mir selbst stehen und bei mir selbst stecken. Und ich sage, Selbstführung beginnt bei mir selbst, hört aber nicht bei mir auf.
Ja, das reflektierst du ja auch sehr intensiv, ne? So dieses... Ich weiß nicht, ob du es so siehst, aber es gibt sowas wie ein Leben vorher und ein Leben nachher.
Ich glaube, es gibt das Leben an sich. Mhm. Und das Leben nachher ist die Erinnerung, oder das Leben vorher ist die Erinnerung, das Leben nachher ist die Erwartung. Und ich glaube, dass die Fülle des Lebens sich an dem Ort auch vollzieht, zwischen dieser Erinnerung und der Erwartung. Das ist so, was ich mit Blick auf in der Reflexion meiner ersten Scheinhinrichtung für mich so erkannt habe, ist, dass der sicherste Weg ins Unglück ist der Glaube daran, dass in Zukunft jemand oder etwas auf mich wartet, was mich glücklicher macht. Mhm. Es geht ja um die gelingende Beziehung und nicht nur zu mir und zu den Mitmenschen, sondern auch zum Hier und Jetzt. Es geht letztendlich darum, zu lieben, was ist, egal was ist. Bedingungslos ist das Adjektiv, was ich damit in Verbindung bringe. Einfach bedingungslos Ja zu sagen zu dem, was ist, weil es ist so. Es macht keinen Sinn, darüber zu streiten, ob es so ist oder nicht so ist. Und in dem Moment, wo ich nicht einverstanden bin mit dem, was ist, komme ich in den Widerstand rein und bin wieder gefangen. Das ist diese Schwelle, von der ich spreche.
Das ist auch der Titel von dem Buch von Viktor Frankl, Ja zum Leben sagen. Also ganz einfach.
Ja.
Der Satz klingt ganz einfach.
Ja.
Nicht ganz so einfach.
Ist nicht ganz so einfach. Ich hatte das nochmal reflektiert anlässlich Anselms 80. Geburtstag. Also er hatte letzte Woche Geburtstag, also 81 geworden. Und im letzten Jahr gab es ein Symposium. Und ich war dort Gesprächspartner. Und das Thema war Hoffnung. Es waren Muslime waren da, also Moslems waren da. Es waren Psychoanalytiker da. Und wir haben über das Thema Hoffnung gesprochen. Und die Erkenntnis, die ich für mich daraus entwickelt habe, war im Kontext der christlichen Werte, Glaube, Hoffnung, Liebe, dass die Hoffnung, dass der Glaube, der bedingungslose Glaube daran, dass in allem, was uns das Leben beschert, die Hoffnung auf Wachstum liegt, führt mich vom Glauben über die Hoffnung, über die Brücke der Hoffnung zum bedingungslosen Liebe. Ja, zu sagen zu dem, was ist. Das ist das Schöne, dass in allem, was uns im Leben begegnet, die Möglichkeit liegt, daran oder darin zu wachsen. Und das ist ja auch die Fragestellung im Umgang mit Krisen. Wieso zerbrechen manche Menschen an Krisen, während andere an ihnen wachsen? Und ich glaube, das ist genau die innere Entscheidung. Verstehe ich diese Krise als Möglichkeit zu wachsen? Und frage nach dem, wofür ist das gut? Was wird mir dadurch möglich? Was erkenne ich durch diese Krise auch an mir? Oder stelle ich die Frage, warum ist mir das passiert? Und das ist für mich dieses eine Momentum, das Anselm Grün auch beschrieben hat im Satz von Hildegard von Bingen, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus Wunden Perlen zu machen. Mhm. Zigi Jung beschreibt den Prozess der Menschwerdung auch als Heldenreise. Jeder von uns kennt die Heldenreise im Kino, in Netflix-Serien. Ja, die Welt ist in Ordnung, dann geschieht eine Krise und ich setze mich dafür ein, dass das, was mir wirklich wichtig ist, bewahrt bleibt, Yellowstone, ja, oder ein Suits oder wie sie alle heißen, jeder Film basiert auf dem Prinzip der Heldenreise und Zigi Jung sagt, ja, die Heldenreise ist der Prozess der Menschwerdung. Erst in der Krise und in der Bewältigung der Krise kommen wir dem näher, wer wir wirklich sind. Und das ist die Voraussetzung für Entwicklung. Die Krise ist Voraussetzung für Entwicklung.
Und das ist dann auch ja einem längeren Prozess natürlich verbunden. Das geht nicht so schnell, wie man sich das dann vielleicht manchmal wünscht, ja. Oder es geht vielleicht sogar in eine ganz andere Richtung, als man sich das vielleicht vorher gedacht hat.
Ja, ich denke da eher so im Bild, ich bin früher mal geritten. Und da gab es immer so Wolten, die konnte man reiten. Das waren so extra Schleifen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Bild, dass es gar nicht ein langwieriger Prozess ist, sondern eine Aneinanderreihung von immer wieder kurzen Prozessen. Mhm. Es ist ja so, dann erleben wir auch im Film, dann ist die Welt gerade wieder in Ordnung, alles Friede, Freude, Eierkuchen und dann geht's schon wieder los. Also wir kommen ja nicht an, sondern es geht eigentlich um das Bewusstsein, dass wir immer wieder von neuem anfangen. Und kaum haben wir das eine Problem gelöst, ja, und das ist ja das Leben, eine Aneinanderreihung von Problemen, zu denen wir aufgefordert sind, sie zu lösen. Und Probleme entstehen dann, wenn wir andere dazu auffordern, unsere Probleme zu lösen, weil dann wachsen wir nicht. Dann werden wir abhängig, dann werden wir gefangen. Das ist ja das, was wir in der Gesellschaft auch gerade erleben. Ne? Sehr viele Menschen geben anderen die Schuld dafür, wie es ihnen geht, oder verlangen von anderen Menschen, ja, dass sie ihre Probleme lösen. Zum Beispiel Politikern, die sollen meine Probleme lösen, das können die nicht. Das kann ich selbst. Und dieses Lösen von den einzelnen Problemen, die tagtäglich entstehen, das sind diese immer wiederkehrenden Schleifen der Heldenreisen, die wir drehen. Mal sind sie größer, mal sind sie kleiner, mal sind sie schwerwiegender, mal sind sie leichter. Das kann auch das Anbringen einer Lampe sein. Auch das ist ein Problem, also zumindest für mich. Und dann kann ich sagen, ja, ich warte mal ab, bis jemand kommt und das macht. Oder ich sage, nee, ich wachse an diesem Problem und lerne es selbst. Dann geht es nicht um das Ergebnis, die Lampe hängt und funktioniert, sondern das Ergebnis ist viel wertvoller, als die Lampe hängt und funktioniert, ich bin gewachsen.
Ja, da steckt ja auch das Wachsen an deinen Aufgaben drin. Du gehst sehr offen mit deinen Krisenerfahrungen ja um. Und dass persönliche Krise auch als Bestandteil unternehmerischer Führung. Und also ich bin ja auch dafür, dass dieser offene Umgang für alle wertvoll ist. Wie offen darf ein solcher Umgang mit persönlichen Krisenerfahrungen in der Rolle als ja, Führungskraft sein?
Ich glaube, das ist eine hoch individuelle Frage, weil sie sehr abhängig ist von der Persönlichkeit und wie hoch die Risikobereitschaft ist des Einzelnen oder der Einzelnen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, je höher das Risiko ist, das ich eingehe, desto größer wird das Vertrauen, was daraus erwächst. Also je größer die Wunde, desto stärker die Perle, um in Hildegard von Bingen zu denken. Und ich glaube, das darf wirklich jeder für sich dann auch herausfinden. Meine Erfahrung ist, es geht um Verbundenheit, es geht um gelingende Beziehung und wir verbinden uns über das, was wir miteinander teilen. Und je mehr wir miteinander teilen und darüber erkennen, was uns alles miteinander verbindet, desto größer ist die Verbundenheit. Das ist immer das, was ich erlebe, wenn ich zu Beginn der Workshops oder Klosterkurse, die ich mache, unser Ritual praktiziere. Es dauert 30 Minuten. Und wenn ich die Menschen dann frage, was ist innerhalb der letzten 30 Minuten in eurer Runde entstanden? Welcher Begriff bringt zum Ausdruck, was in 30 Minuten in eurer Runde entstanden ist? Dann kommt Vertrauen, dann kommt Liebe, dann kommt Verbundenheit innerhalb von 30 Minuten. Mhm. Weil wir etwas sehr Persönliches miteinander teilen, jenseits der Rollen, die ich als Mensch bekleide. Und uns versuchen, als Mensch zu begegnen. Und das ist die Kraft, das ist das Gewächshaus, das ist der Boden, auf dem etwas wachsen kann oder die Narbe eines Rades, die dafür verantwortlich ist, dass etwas in Bewegung kommt. Und das merke ich immer wieder. Hm. Also dieses Teilen ist, glaube ich, elementar, um Wachstum zu stärken.
Du meinst das Teilen von persönlich schmerzhaften Erfahrungen?
Teilen vom Sein.
Teilen vom Sein. Teilen vom Leben.
Teilen vom Leben. Das kann das eine wie auch das andere sein. Es geht um das sich öffnen.
Mhm. Ja. Und wie wird die Offenheit, also vor allem deine Offenheit, wenn du jetzt so zurückblickst, im Unternehmen angenommen? Oder wie wurde sie auch angenommen?
Das ist schon staunend und überraschend, wenn ich mich so zurückerinnere, weil das waren die Menschen nicht gewohnt. Und immer wenn die Menschen etwas erleben, was sie nicht gewohnt sind, dann liegt es nahe, dass sie überrascht sind. Aber dieses Staunen und dieses Überraschen ist ja schon ein ganz wunderbarer Moment. Wenn dann plötzlich etwas geschieht, womit ich einfach nicht rechne, ist viel schöner, als wenn ich etwas vermisse, was ich erwartet hätte. Und das hat die Menschen, glaube ich, überrascht und erstaunt. Und das hat ein bisschen gebraucht, bis dass sie auch dazu bereit waren, sich mir gegenüber zu öffnen. Aber ich habe das gerade in der letzten Woche erlebt. Ich habe ja zum Ende des Jahres die Geschäftsführung des Bereiches Tourismus übertragen und die Hausgewächse, die beiden jungen Damen, die das die Geschäftsführung übernommen haben, die widmen sich der Entwicklung des Unternehmens. Und ich widme mich der Entwicklung des Menschen an sich, frei von seiner Rolle. Und ich durfte erstmalig letzte Woche in meiner neuen Rolle den Menschen frei von äußeren Faktoren, die das Unternehmen bestimmt, begegnen. Und das war eine unfassbare Tiefe, die dort entstanden ist, weil wir uns als Menschen frei von unseren Rollen begegnet sind. Da spielt es keine Rolle, ob es die polnische Reinigungskraft war oder der Leiter F&B, sondern wir sind uns einfach als Menschen begegnet. Und das war hochresonierend. Es wird im Kloster ja auch so praktiziert. Wenn ich die Regel des heiligen Benedikt nehme, dann gibt es ja mehrere Instanzen dort. Und es gibt den Abt als geistige Führung und es gibt den Zellerer als wirtschaftlichen Direktor. Mhm. Und durch diesen Schritt habe ich noch einmal mehr bekannt, wie ich mich in der menschlichen Begegnung entwickeln kann, wenn ich mich frei machen kann von diesen äußeren wirtschaftlichen Faktoren. Dann hat das eine andere Qualität. Dann entsteht keine Erwartung, des anderen mir gegenüber, übers Gehalt zu sprechen oder über Qualität zu sprechen, über Projekte zu sprechen. Stell dir mal vor, du begegnest einem Mitarbeiter und du kannst dich und auch er sich oder sie sich innerlich frei machen von diesem gesamten Business-Kontext. Ihr begegnet euch absichtslos. Das ist krass. Mhm. Das ist unvorstellbar in der Business-Welt. Und ich habe gerade letzte Woche gespürt, wie gut es tut. Hm. Gegenseitig.
Und es ist deine bewusste Entscheidung. Deine bewusste Entscheidung, dass du dann dich aus dieser anderen Rolle oder dass du sozusagen den Weg frei machst für andere, dass du dich dann stärker dem widmen kannst, was dir wichtig ist.
Ja, und es geht auch gar nicht um ein Entweder-Oder grundsätzlich, sondern es geht um eine Ordnung, die das klar ordnet. Mhm. Ja, natürlich gibt es dann die beiden Geschäftsführerinnen, die begegnen den Menschen auf dem Fundament ihrer Menschlichkeit, aber im Business-Kontext. Und das braucht es auch, weil Menschen brauchen auch im Business-Kontext Orientierung, Sicherheit, Professionalität und Klarheit. Ein Grund, weshalb ich das auch abgegeben habe, weil ich liebe die Unsicherheit. Und ich liebe die Unsicherheit, weil Unsicherheit ist für mich immer ein Zeichen von Wachstum. Mhm. Ja, super produktiv. Aber ich darf eben nicht von mir auf andere schließen. Es gibt Menschen, die kommen mit der Unsicherheit nicht zurecht. Und wenn ich ein Unternehmen dann führe unter dem Anspruch der Unsicherheit, dann kann ich auch Menschen verwirren. Ja, und das war ja auch so eine Sehnsucht von Teilen zumindest des Teams, die sich noch nicht so sehr mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt haben. Die brauchen halt Sicherheit. Und dann ist das in Ordnung. Es geht ja nicht darum, was ich gut oder schlecht finde, sondern es geht darum, was die Menschen brauchen. Es geht darum, der Einzigartigkeit des Menschen zu begegnen. Und wenn da jemand Sicherheit braucht, dann ist es mein Auftrag, dafür zu sorgen, dass er sie findet. Und wenn ich sie selbst nicht geben kann, dann finde ich Menschen, die das ermöglichen. Und so ist ja diese Rollenverteilung entstanden. Und mir ist bewusst geworden, dass es geht, dass es einfach geht.
Und zuallererst brauche ich überhaupt den Raum, damit sich diese Einzigartigkeit auch wirklich zeigen kann.
Auch das.
Da seid ihr ja schon so weit, ja, so ganz anders als eben das, was man aus anderen Unternehmen kennt, wo ich erinnere mich da gerade nämlich an eine Konferenz, wo ich dich auch als Redner einladen durfte. Und da warst du auf dem Podium und hast von diesen Themen, von denen du heute gesprochen hast, gesprochen. Und ich habe wahrgenommen im Publikum, wie das sehr belächelnd aufgenommen wurde, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Zahlen, Daten und Fakten auf den Tisch kamen, nämlich auch die Erfolgszahlen des Unternehmens, ja, und wie sich dann auf einmal dann doch ein Interesse gewildert hat. Also da ist ja noch viel Umlernen nötig, oder?
Ja, Lernen, ich bin gar nicht mit Blick auf die Führung gar nicht so ein Freund des Begriffes Lernen, aber Spoilen, ein Altvater, Wüstenmönch sagte einmal, Menschen zu belehren bedeutet, ihn zu entwürdigen. Es geht vielmehr darum, die Menschen dabei zu unterstützen, sich wieder zu erinnern. Oder eben sich Erkenntnisse für sich zu gewinnen. Die können ja nur sehr individuell sein. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und wenn dann Menschen auch belächeln, dann bewerte ich das erstmal gar nicht. Das trifft mich nicht, weil es mehr über sie sagt als über mich erstmal. Und es zeigt einfach, dass sie das, worüber ich gesprochen habe, für sich so noch nicht erkannt haben oder nicht erfahren haben oder kennengelernt haben und es sich ihrer Vorstellungskraft entzieht. Das heißt ja nicht, dass das irgendwie doofe Menschen sind, sondern gar nicht, sondern das ist einfach ein Entwicklungsprozess. Und es steht mir auch nicht zu, das zu bewerten und zu beurteilen. Ich finde sowieso, wenn wir über Verbundenheit sprechen, dann ist dieser Begriff oder das Verhalten, dieses Verb des Bewertens spaltet ja eher und der des Beschreibens verbindet und das Fragen verbindet. Und ich glaube, das ist auch etwas sehr Entscheidendes, sowohl bei der Selbstführung auch als wie bei der Führung anderer Menschen, eben nicht zu lehren oder zu belehren, sondern Fragen zu stellen, Dinge zu beschreiben und Erkenntnisse zu ermöglichen.
Ja, daran hat sich, also nur mit dieser Wahrnehmung, dieses Belächelns, hat sich für mich auch letztendlich ausgedrückt, dass da noch ein ganz anderes Verständnis auch von Wirtschaft ist. Das hast du auch beschrieben früher, dieses Zitronenpressenbild. Da steht der Mensch eben nicht im Mittelpunkt mit seinen Bedürfnissen. Mhm. Und das ist halt ein konträres Menschenbild, aber auch ein konträres Bild von Wirtschaft.
Ja. Ja, ist die Frage, dient der Mensch der Sabbat oder der Sabbat dem Menschen oder bin ich als Führungskraft, ist Wirtschaft Mittel zum Zweck Mensch oder Mensch Mittel zum Zweck Wirtschaft? Das ist ja die Gretchenfrage, um die es geht. Und ich war eine ganze Zeit lang so unterwegs, dass ich für mich das formuliert habe, wie die Wirtschaft ist Mittel zum Zweck Mensch, also die Wirtschaft dient dem Menschen. Ich als Unternehmer bin Mittel zum Zweck dafür, dass Menschen wachsen. Das ist ja mein persönlicher Anspruch. Wobei das hat sich in den vergangenen Jahren auch ein Stück weit weiterentwickelt und zwar sehr einfach erläutert an dem Bild des Gärtners. Wir könnten ja annehmen, dass der Gärtner oder der Garten ist Mittel zum Zweck des Gärtners. Oder ist der Gärtner Mittel zum Zweck des Gartens? Das lässt sich nicht einfach so zu beantworten, weil der Gärtner ist Mittel zum Zweck eines schönen Gartens, den wir sehen. Mhm. Aber der Garten ist auch Mittel zum Zweck zur Entwicklung des Gärtners, weil der Garten fordert den Gärtner immer wieder heraus, neue Lösungen zu finden. Also geht es gar nicht um diese Mittel- und Zweckklärung, sondern es geht darum, gemeinsam in Beziehung zu sein und sich in der Beziehung gegenseitig dabei zu unterstützen, zu wachsen. Und das ist eigentlich das für mich die weiterentwickelte Erkenntnis. Ich habe mich lange als Mittel zum Zweck dafür betrachtet, Menschen zu stärken. Aber ich darf wie letzte Woche im Kloster erleben, dass diese Menschen, die zu mir in die Kurse kommen und die ich an meinen Erfahrungen teilhaben lassen kann, dass nicht nur ich sie bin, der sie dadurch stärken kann, sondern sie durch ihr Sein und ihre Fragen, die sie mitbringen, auch mich stärken. Und das ist eigentlich was ganz Wunderbares, dass wir uns, egal wer mir dort begegnet, durch diese Erkenntnis einfach auf Augenhöhe begegnen und aus dieser Beziehung heraus gegenseitiges Wachstum möglich wird. Und das entspannt total.
Also dieses persönliche Wachstum ist für mich der Wachstumsbegriff schlechthin. Also auch wenn ich an wirtschaftliches Wachstum denke. Das geht Hand in Hand aus meiner Sicht. Und darin wird ja deutlich auch, was du verstehst unter Führung als Bewusstseinspraxis. Also was bedeutet Führen mit Bewusstheit ganz praktisch im Alltag für Führungskräfte?
Ja, vielleicht auch noch anders ausgedrückt, welche Führung führt zu Bewusstheit? Also stellen wir uns einmal vor, die Produktivität der Führung wird gemessen in dem Grad der Bewusstheit der Menschen. Weil Bewusstheit ist die Voraussetzung für Wandel. Und was das für eine Kraft bedeutet, dass die Produktivität von Führung gemessen wird in dem Grad der Bewusstheit der Menschen, die ich führe. Mhm. Also wenn Menschen nicht mehr im Autopiloten unterwegs sind, sondern durch die Führung aus diesem Autopiloten heraussteigen und so wie Viktor Frankl es beschreibt, ja, die letzte Freiheit, die sie als Mensch haben, nutzen, um sich bewusst zu den Dingen einzustellen. Das ist für mich spannend.
Mhm. Ja.
Und wir haben ja bei uns im Unternehmen verschiedene Sinnebenen auch. Ja, also wir versuchen natürlich, die Menschen dabei zu unterstützen, was sie persönlich als sinnvoll erachten, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen. Ich kann 10 Stunden schlafen, aber wenn ich keinen Grund habe, aufzustehen, dann nützen mir die 10 Stunden auch nichts. Und wir versuchen herauszufinden, was denn das ist gemeinsam mit den Menschen und wollen ihnen dann die Möglichkeit geben, das, was ihnen als sinnvoll erscheint, im Unternehmen auch zu verwirklichen. Das ist so die persönliche Sinnebene. Dann gibt es die Unternehmenssinnebene, Menschen stärken. Aber dann gibt es auch die universelle Sinnebene, nämlich alles, was uns das Leben beschert, als Möglichkeit zu sehen, Bewusstsein zu entwickeln. also Sinn, als die Möglichkeit oder die Möglichkeit, Bewusstsein zu entwickeln, als Sinn zu erkennen. Mhm. Das sind so drei ganz unterschiedliche Ebenen. Mhm. Die einen sind da schon offen, die anderen sind da weniger offen. Das spielt gar keine Rolle. Manche sind auch für die drei Dinge gar nicht offen. Die sagen, gute Arbeit für gutes Geld, wunderbar, sind auch toll, brauchen wir auch. Aber das sind eigentlich so die Korridore, die wir aufmachen. Und gerade dieses Bewusstseinsthema, das ist ja was Universelles. Dass es also nicht darum geht, diese Lampe da oben anzubringen und das Ergebnis zu betrachten. Ich mache es also nicht mit der Absicht, ein Ergebnis zu produzieren im Habensinne, sondern im Seinsinne. Das Ergebnis dessen, was ich hier tue, ist nicht nur die Lampe, die dort hängt, sondern auch eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Bewusstheit.
Wie zeigt sich diese Haltung ganz konkret in Entscheidungen, Kommunikation, aber vielleicht auch im Umgang mit Konflikten? Vielleicht hast du doch immer so tolle Beispiele und Geschichten.
Also ganz einfach, wenn ich jetzt mal das Thema Sinn und Bewusstsein nehme, dann ist das Medium, durch das dieses Bewusstsein entsteht, erstmal das Gespräch. Und dieses Gespräch ist geprägt von der Sprache, die ich spreche. Du kennst das. Deine Sprache verrät dich. Im Anfang war das Wort und ich kann mit meiner Sprache Menschen hinrichten, aber ich kann mit meiner Sprache auch Menschen aufrichten. Ich kann mit meiner Sprache Gemeinschaft spalten. Ich kann mit meiner Sprache Gemeinschaft stärken. Ich kann mit meiner Sprache Bewusstsein vernichten oder Bewusstsein schaffen. So, und wenn ich mal das Beispiel nehme, nehme ich mal Frank den Spüler, den ich vor vielen, vielen Jahren begegnet bin, zum ersten Mal in einer Hotelküche. Und ich stand dort mit ihm gemeinsam am Kochtopf und wir haben Kartoffeln geschält. Und während wir dort standen, ich kannte ihn nicht, habe ich ihn gefragt, Frank, was ist das, was du liebst, wenn du nicht gerade Kartoffeln schälst und Teller wäschst? Sagt der Bodo, ich habe das Fotografieren für mich entdeckt. Und ich dachte, okay, was fotografierst du? Ja, Bernstein, Holz, Sand, Strand, Bilder. Sag ich, okay, wie gehst du dort vor? Ich habe mich einfach bedingungslos interessiert für das, was er liebt. Und das Gespräch dauerte 10 Minuten. Dann war das Gespräch beendet. 3 Wochen später war ich wieder da. Ich kam dort an und er kam mit einem Umschlag mir entgegen, wo er mir dann einen CW-Kalender gab. Er hatte 4 von seinen ersten Fotos machen lassen, die er gemacht hat. Jahreskalender. Einen für seine Mama, einen für seine Schwester, einen für sich und einen für mich. Und er hatte mir dadurch wieder was ganz Wunderbares ermöglicht. Er hat etwas mit mir geteilt, über das wir uns miteinander verbinden konnten. Mhm. Wir teilen uns durch das, was wir miteinander verbinden. Dann habe ich ihn immer mal wieder darauf angesprochen. Das Bild im Januar, das Bild im Juni. Wie ist das entstanden? Es waren nur kurze Gespräche. Ein Jahr später bekam ich nicht einen kleinen Kalender, sondern einen großen Kalender mit super weiterentwickelten Bildern, die wunderschön war. Er hat eine starke Entwicklung mit sich gebracht. Er hat sich entwickelt aufgrund der Resonanz, die er erfahren hat. Ohne Resonanz keine Entwicklung. Es hat sich jemand für das interessiert, was er tut. Und durch die Fragen, meine Sprache in Form von Fragen, hat ihm dieses Interesse signalisiert und er hat immer weiter an sich gearbeitet, jenseits des Arbeitsprozesses. Nur als Mensch. Ich kam dann diesen großen Kalender und der war unglaublich schön. Die Bilder hatten sich weiterentwickelt, die Bildsprache, die Bearbeitung. Er war wirklich, wirklich, wirklich schön. Eine Mitarbeiterin stand neben mir, als wir das anschauten, dachte, boah, das sind ja schöne Bilder. Sagte, Bodo, wir haben eine Fotoproduktion. Wir haben aber noch keinen passenden Fotografen. Wer hat denn die Bilder gemacht? Und ich sagte, Frank, unser Spüler. Meinst du, ich kann den anrufen und fragen, ob er uns dabei hilft, Bilder zu machen? Sag ich, mach doch. Das Ende vom Lied ist, Frank ist immer noch Spüler, aber er produziert auch für unser Marketing Bilder und hat eine eigene Ausstellung seiner schönsten Fotografien im Hotel und verkauft seine Bilder dort. Mhm. Und das ist das, was ich damit meine. Ja, da ist ihm erstmal nochmal bewusst geworden, durch das Fragen erinnert, was ist denn das, was ich wirklich liebe? Durch die Resonanz, durch die Fragen und die Aufmerksamkeit hat er sich bewegt gefühlt, das weiter zu optimieren. Die höchste Form der Wertschätzung, die ich einem Mensch geben kann, ist, sich für das zu interessieren, was er liebt. Ich gebe mich diesem Menschen hin, meine Aufmerksamkeit, mein Ohr. Menschen, denen ich zuhöre, die fühlen sich zugehörig. Es gibt diese Resonanz, er wächst an dieser Resonanz. Es gibt eine Rückkopplung. Ja, er schickt seine weiterentwickelte Version zu mir zurück. und es entsteht der nächste Entwicklungsschritt, ja, dass er das, was er liebt, tatsächlich auch im Arbeitsumfeld plötzlich verwirklichen darf. Mhm. Und wenn du nicht einen Frank im Unternehmen hast, nicht zwei, sondern 30, 40, 50% deiner Mitarbeiter sich mit dem verbunden fühlen, was sie im Unternehmen tun, dann entsteht plötzlich diese Unternehmensresilienz, weil diese Menschen würden wie eine Löwin für ihre Welpen, ja, dafür kämpfen, dass das bewahrt bleibt, was ihnen die Möglichkeit gibt, authentisch zu sein.
Mir kam sofort der Begriff Resilienz bei der Geschichte. Und ja, genau, wie du sagst, es gibt dann nicht nur einen Frank, sondern es gibt mehrere. Und ein Aspekt, den du jetzt geschildert hast, dieses bedingungslose Zuhören, sich auf jemand anderen und auf die Geschichte einlassen und den Raum dafür zu eröffnen, dass diese Geschichte auch geteilt werden kann oder dass auch der Mut besteht, über so eine verborgene Leidenschaft zu sprechen. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Wie könnte denn oder wie kann das noch zugänglich gemacht werden? Also wie kann dieser Raum und dieser Wachstumsraum noch zugänglich gemacht werden?
Also ich glaube, dass das entsteht durch meine Einstellung zu diesem Gespräch. Ich glaube, die Aufgabe besteht darin, sich frei zu machen von persönlichen Meinungen, von eigenen Meinungen und persönlichen Interessen. Also wirklich absichtslos und bedingungslos, du hast den Begriff gerade nochmal wiederholt, in dieses Gespräch hineinzugehen, um der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, wenn du so willst. Ja, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, frei von dem Filter unserer persönlichen Geschichte und persönlichen Interessen. Das ist das, was ich, dieses bedingungslose Interesse ist die höchste Form der Wertschätzung, glaube ich zumindest. Und meistens interessieren wir uns ja nur für das, was unserer Meinung entspricht, was unserem Weltbild entspricht. So entstehen ja Interessengruppen und Gemeinschaften und Gleichgesinnte. Die fangen aber irgendwann an, in ihrer Bubble zu leben und vielleicht sogar intolerant zu werden, anstatt über die Schwelle des Widerstandes zu gehen und sich für das Andersartige zu interessieren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass das, was ich immer wieder erlebe, es gibt so viele Interessengruppen, so wie gesagt, Menschen mit einer gemeinsamen Gesinnung und die bewegen sich dann nur in ihrer gemeinsamen Besinnung. Ich erlebe das im Kirchlichen, aber auch im Bereich der Ernährung. Ja, dann findet die Identifikation statt mit dem, was mir gerade wichtig ist und was anderes lasse ich nicht zu. Und dann werde ich immer fokussierter, immer spezialisierter und bewege mich nur noch mit Menschen, die das Gleiche denken wie ich. Und eigentlich ist das so etwas, was die Entropie einleitet, also den Verfall einleitet, weil die fehlende Auseinandersetzung mit der Andersartigkeit die Voraussetzung dafür ist, dass Entwicklung auch möglich wird.
Das und das, was du eben geschildert hast, da steckt ja auf jeden Fall auch der Begriff Empathie drin. Und also in deiner Geschichte ist schon deutlich geworden, man kann Empathie lernen.
Also ich kann mich für das andere interessieren, ohne das andere zu sein. Mhm. Und diese da besteht meines Erachtens noch häufig eine Angst, dass die Menschen glauben, dass wenn ich mich für etwas interessiere, was andersartig ist oder vielleicht auch in der Gesellschaft sogar verpönt ist, dass ich damit in Verbindung gebracht werde und mein Interesse Zustimmung symbolisiert.
Also im Endeffekt dieses sich aussetzen der Bewertung, also sich dem der Bewertung anderer ausgesetzt fühlen, genau, vermeintlichen
fühle,
Bewertung.
Fühlen, vermeiden, fühlen. Auch das ist wieder die Angst, ja, die dort in mir steckt und dann mache ich das gar nicht. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz tolle Übung, immer wieder diese Widerstände zu überwinden. Also mir wurde die Frage gestellt beim Entrepreneur Summit in Berlin von jemandem, der sagte, Bodo, ja, würdest du dich denn nur im Kreise der Gleichgesinnten bewegen? Sag ich, nein. Sondern es geht immer wieder darum, diesen Widerstand zu überwinden und erstmal als großartige Möglichkeit, sich selbst zu erkennen, was sagt mein Widerstand über mich aus? Wieso ist da überhaupt ein Widerstand? Was wird dadurch verletzt oder was entspricht nicht meiner Sichtweise? Mhm. Also das Begegnen des Widerstandes ist eine große Chance, sich selbst ein Stück weit besser zu entwickeln und zu wachsen. Mhm. Auch der Muskel wächst am Widerstand. Und das andere ist, dass nicht nur ich selbst mich entwickle, sondern durch mein Interesse dem Andersartigen gegenüber und die Fragen, die ich bedingungslos stelle, wertfrei stelle, auch meinem Gegenüber die Möglichkeit zur Reflexion und Erkenntnis schenkt.
Darin stecken jetzt schon wichtige Prinzipien der Selbstführung, so als Grundlage auch von Leadership, würde ich sehen. Also wir haben jetzt schon was gehört, ne? Widerstand, mit Widerstand umgehen. Aber ich höre da auch das Wort Selbstregulation raus. Also
Reflexion.
Reflexion auch, ja.
Regulation auch. Regulation in dem Sinne, dass ich das zu mir passende Maß finde. Also mir wird immer wieder die Frage gestellt, wurde ich begeistert mich für etwas und dann setze ich mich dafür ein und dann bin ich total ausgebrannt. Ja, dann kommen wir sehr schnell zu dem Thema, was ist deine Absicht und was ist deine Nebenabsicht? Worum geht es dir wirklich? Mhm. Geht es dir bei dem, was du tust, vielleicht nicht um das, von dem du glaubst, worum es geht, sondern vielleicht doch darum, Anerkennung zu bekommen? Mhm. Dann ist das wie Salzwasser trinken. Also es geht immer wieder um diese Klärung. Es geht immer wieder um diese Klärung der wahren Absicht, mit der ich etwas tue, und immer dann, wenn meine Absicht genährt wird, wir nennen das aus den trüben Quellen, sprich aus den Verletzungen, aus den unbearbeiteten Traumata, die wir haben, zu Regulation oder Rehabilitierung der Wunden, die wir erfahren haben, dann werden wir nie satt. Mhm. Und es geht schon darum, sich damit zu beschäftigen, aber dann eben auch darum, sich damit auszusöhnen und aus dieser Versöhnung und Vergebung heraus dann in die Produktivität zu kommen.
Mhm, ja.
Dann bleibe ich in meiner Kraft. Mhm. Ich beschreibe das ganz gerne auch als Begriff der Versuchung. Versuchung, Flucht, Versuchung, Versuch beschreibt den Versuch, das Glück in einer Situation zu finden, des Unglücks zu finden, an der ich es nicht finden kann. Mhm. Und das ist für mich diese Flucht in die Kommunikation, in die sozialen Netzwerke, vielleicht auch in Drogen, in Beschäftigung, in Arbeit. Und dann bin ich immer müde, bin ich immer kaputt. Mhm. Und Führung, ja, bedeutet für mich, Selbstführung bedeutet für mich, sich dessen bewusst zu werden und das im Lebenswandel zu berücksichtigen. Und auch im Umgang mit anderen Menschen. Denn wenn ich mich selbst nicht wahrnehmen kann, kann ich auch andere Menschen nicht wahrnehmen.
Mhm. Ja.
Du hast über Empathie gesprochen. Ja? Wenn ich mich selbst nicht fühlen kann, bin ich nicht dazu in der Lage, die anderen zu fühlen. Das ist unmöglich.
Ja. Ja. Und du hast das so auch so schön beschrieben in deinem Buch mit dem Hasten. Weißt du, dieses dann funktionieren, aber irgendwie auch durchs Leben hasten. Und wie Pater Anselm war es, oder? Der gesagt hat, dass in dem Wort hasten.
Hetzen, hasse auch besteht.
Entschuldigung, hetzen, genau. Dass da Hass drin steckt und auch Selbsthass.
Ja.
Ja.
Also das Gegenteil von Lieben, was ist?
Ja.
Ja, dann bin ich natürlich permanent auf der Flucht. Und das ist das, was mir auch immer wieder begegnet. Also ich saß heute Morgen beim Orthopäden, weil ich mein Knie angeschlagen hatte, und ich saß dort und ich glaube, ich war der Einzige im Wartezimmer, der nicht irgendwie auf sein Handy geguckt hat und irgendwelche Spiele gespielt hat oder irgendwie was anderes auf dem Handy gemacht hat. Das war ein total spannendes Bild. Ich habe mich da hingesetzt und meditiert. Mhm. Und irgendwie um mich herum hörte ich nur diese Tetris oder wie heißt das Spiel? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ich benutze das Handy so selten. Aber das war so, das war wirklich Zerstreuung. Ne? Hm. Mein Gefühl, ich weiß ja, ob es das war, aber es war schon ein bemerkenswertes Bild irgendwie. Also ich schien der Verrückte zu sein, weil ich nicht aufs Handy geguckt habe. Hm.
Also du beschreibst ja in deinem Buch Die Stille Revolution sehr eindrücklich, wie du Schritt für Schritt aus dieser traumatischen Erfahrung rauskommen konntest und die hinter dir lassen konntest. Und du hast dir dafür auch unglaublich viel Wissen angeeignet, ne? Und das Glück gehabt, dass du in gute traumatherapeutische Hände gekommen bist. Und dass ich ja davon überzeugt bin, dass einfach mehr Menschen, die in Führungspositionen sind, eben dieses Wissen haben sollten, ja, was ich Traumakompetenz nenne. Also wie gelangt aus deiner Sicht dieses Wissen in Unternehmen?
Durch die Bereitschaft der Selbstreflexion und die Bereitschaft, die darin und daraus gewonnene Erkenntnis mit Menschen zu teilen. Mhm. Und sich dadurch gegenseitig dabei zu helfen, Krisen zu meistern. Mhm. Und sich gegenseitig dabei zu helfen, den Sinn einer Krise zu erkennen. Nicht jede Krise hat einen Sinn, aber ich kann jeder Krise einen Sinn geben. Und das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, die ich leiste, dass Menschen unfassbare Krisen, unfassbares Leid erfahren haben. Und es uns gemeinsam gelingt, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass das, was sie erlitten haben, etwas so Wichtiges war, dass wir das nicht verschwenden sollten, sondern verwenden sollten für Entwicklung und Wachstum, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere.
Hm. Ja, Bodo, ich denke, das können wir doch so wunderbar auch als Schlusswort stehen lassen. Ich bin fast davon überzeugt, dass wir das Gespräch nochmal weiterführen zu anderer Gelegenheit. Gerne. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Und ja, bis bald, sage ich mal.
Vielen Dank, liebe Ivana, für das wirklich, für die schönen Fragen, für das schöne Gespräch. Danke dir von Herzen.
Danke dir. Dann verabschiede ich mich auch von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work, der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.